Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Johann Palinkas. In der heutigen Sendung geht es um sein Buch Kuh. Ich möchte mit ihm über seinen Polit-Thriller, den Inhalt, die Hintergründe und seine Intentionen, das Buch zu schreiben, sprechen. Wie schreibt er? Wie recherchiert er? Wie nah zur gegenwärtigen politischen Landschaft steht sein Buch? Wie sieht er sein Buch vor allen Dingen auch? Mich interessiert auch der Mensch, Johann Palinkas. Ich bin gespannt, was wir erfahren werden. Herzlich willkommen also bei der 83. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich wirklich, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total. Das wird eine gute Sache.
Ja, also ich bin auch sehr zuversichtlich. Sie haben ja was Interessantes dahingelegt. Ja, also es ist ja nichts, was man zu Dutzenden sozusagen in der Buchlandschaft findet. Also insofern ist das schon was Schönes, was mich sehr interessiert hat. Wie schätzen Sie die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr bzw. die Verteidigung ein?
Ah, es geht direkt ans Eingemachte. ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also so, ich glaube, das ist gerade in der gegenwärtigen Situation sehr gut. Also ich befürworte das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, wir pumpen jetzt massiv viel Geld in diesen Laden und dann kommen alle Probleme, die das deutsche Militär hat, wieder in Ordnung. Ich glaube, viel wichtiger sogar noch, als viel Geld da zu geben, ist erstmal irgendwie organisatorisch, und das wird ja auch immer gesagt, das Beschaffungswesen reformieren und die Bürokratie, und das kam ja auch gerade sogar in der Stelle, die ich vorgelesen habe, dass, also zumindest als ich da war, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass, also es ist auch nicht alles schlecht natürlich, aber so der Bürokratieapparat, wie das halt ist bei einer riesigen, letztendlich auch Behörde mit einer massiven Untergliederung und unglaublich vielen Beschäftigten und Soldaten und so weiter, ist das halt ein bisschen ein organisatorischer Sumpf. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und das andere ganz große Problem, glaube ich, ist so ein gesellschaftliches, so das Beziehung von Bundeswehr zur deutschen Gesellschaft ist in Teilen, glaube ich, ziemlich gestört, teilweise beiderseitig vielleicht. Und das kommt vielleicht jetzt teilweise wieder in Ordnung, hoffentlich, aber so, ich glaube, das ist vor allem ein Mentalitätsproblem vielleicht und kein Geldproblem vorrangig, würde ich sagen. Aber so natürlich sind Investitionen jetzt auch, würde ich sagen, da sehr angebracht. Also an Geld mangelt es oder vielleicht nicht unbedingt an Geld, aber an effizienter Verwendung von Geld, so dass was ankommt bei den Leuten, die da als Soldaten sind zum Beispiel. Daran fehlt es auf jeden Fall, würde ich sagen.
Verstehe, was Sie meinen. Und was denken Sie, wie wäre es denn mit der Bundeswehr weitergegangen? Sie haben ja zumindest gewisse Erfahrungen mit der Bundeswehr. Wie wäre es weitergegangen, würden wir diesen Ukraine-Krieg nicht haben?
Ja, ich glaube, also was so Militärausgaben angeht, zum Beispiel im Bundeshaushalt, war ja sowieso der Trend in den letzten Jahren schon immer, dass es hochgeht. Aber ich glaube, was für die Bundeswehr zumindest, also in aller Schrecklichkeit, die diese Situation, die wir jetzt in der Ukraine haben, natürlich mit sich bringt. Aber für die Bundeswehr hat es, glaube ich, den Effekt gehabt, dass es vielen Leuten mal vor Augen geführt hat, wozu wir die ganze Sache eigentlich brauchen, und dass es nicht unbedingt Geld ist, das immer zum Fenster rausgeschmissen ist, sondern dass es so ein bisschen eine Lebensversicherung eigentlich, eine staatliche Lebensversicherung irgendwie ist. Und dass wir das brauchen, den Laden. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, das jetzt entstanden ist, hoffentlich, dass das einiges verbessert, was so an Problemen, auch was ich gerade gesagt habe, so Mentalitätsprobleme und irgendwie Beziehungen zwischen Bundeswehr und Gesellschaft. Aber wenn es jetzt nicht zum Ukraine-Krieg gekommen wäre, glaube ich, wäre das so halt nicht eingetreten mit diesem Umdenken. Und ich glaube, dann wäre doch stärker als jetzt diese Entfremdung da gewesen zwischen Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung und der Bundeswehr. Und das ist also ein positiver Aspekt vielleicht, den man der ganzen Sache abgewinnen kann in aller Schrecklichkeit.
Ja, das ist immer eine Frage des Standpunkts natürlich. Es ist ja so, dass Sie selbst ja auch, da haben Sie wahrscheinlich etwas mit einem Ihrer Protagonisten gemeinsam, freiwillig zur Bundeswehr gegangen sind seinerzeit. Da habe ich dann die Frage, jetzt gar nicht so sehr Ihre Motive, warum Sie das getan haben, sondern eher, warum nun gerade zu den Gebirgsjägern? Oder sind Sie da hingeschoben worden?
Nee, das habe ich mir ausgesucht oder beziehungsweise also ausgesucht kann man ja nur in Maßen, aber ich habe mir das gewünscht damals, als ich mich beworben habe sozusagen. War gar nicht so naheliegend für mich wahrscheinlich, weil ich auf Usedom aufgewachsen bin. Das ist ganz im Nordosten, also viel weiter weg von Mittenwald, wo ich dann letztendlich da war. Geht es eigentlich geografisch gar nicht in Deutschland.
Ja, glaube ich.
Und das war ein bisschen, so kam es dann auch letztendlich zum Buch. Das ist auch noch eine interessante Geschichte, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Gerne. Aber auf jeden Fall, so ich mag halt total gern, das ist vielleicht auch immer so, dass man genau das Gegenteil von dem haben will, was man immer hat. Ja. Also die Leute vom Meer fahren ja auch in die Berge zum Urlaub und die Leute aus den Bergen fahren ans Meer und so. Und genau. Man sich fragen, wie sinnvoll das ist. Aber so ging es mir auf jeden Fall auch. Gerade als so frisch gebackener Abiturient sozusagen, hatte ich halt Lust, irgendwie ein bisschen rauszukommen sozusagen.
Auf Kontrastprogramm sozusagen.
Genau, und dann machen die Leute da bei den Gebirgsjägern halt auch Sachen, die mir Spaß machen. So. Also die machen Skifahren, militärisches Skifahren, Skitouren im Winter, Klettern. Und genau, also es ist so ein bisschen so klassisch Armee, wie man sich es vorstellt sozusagen, nur mit Bergen, und das hat mich irgendwie am meisten angesprochen von dem, was es da so alles gab.
Und alles auf Usedom ein bisschen schwierig.
Das ist sehr schwierig. Also wir haben irgendwie den Buchfingsberg bei mir, der ist so, ich weiß nicht, 70 Meter hoch oder so. Also da ist nicht so viel mit Skifahren zum Beispiel.
Sie studieren Jura und zwar wo war es noch gleich? Ich hab's, in Hamburg, ne?
Genau.
Aber diese Bucerius Law School kenne ich nicht. Ist das irgendwas Besonderes? Ist das ein spezielles?
Ja, also es ist ein bisschen speziell. Also es gibt nur Jura an der, also es ist eine private Hochschule und es gibt nur Jura, anderen Fächer. Und es ist relativ klein. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 600 aktive Studenten ungefähr. Und halt ein intensiviertes Jurastudium, könnte man vielleicht sagen. Also man macht halt alles ein bisschen schneller und komprimierter. Und das ist so die Idee, die dahinter steht. Und da bin ich jetzt seit 4 Jahren mittlerweile und arbeite gerade auf meinen Examen, auf mein Staatsexamen vor, mein erstes.
Kommen wir vielleicht zum Buch. Es ist eine wirklich sehr verrückte Teilaktualität, die Sie da erwischt haben mit Ihrem Buch. Um die russischen Provokationen einerseits, wegen das Baltikum und dann die Bedrohung letztendlich der entsprechenden Staaten. Und selbst dieser Krieg hat ja auch in gewisser Weise etwas mit Ihrem, mit dem Rahmensujet zu tun, was Sie dort verwendet haben. Wie empfinden Sie das? Wie kommt Ihnen das vor? Fühlen Sie sich da ungemütlich oder sagen Sie, ja, das passt gut?
Ja, also ungemütlich fühlt man sich, glaube ich, sowieso in der gegenwärtigen Lage seit Februar. Also da ändert das Buch nicht so viel dran, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, also ich habe das, als ich das geschrieben habe, kam mir das, ich meine, am Ende, so das Ende vom Buch entwickelt sich natürlich dann schon nochmal sehr anders, als wir es jetzt erleben. Aber so das Ausgangsszenario, da gibt es natürlich schon Parallelen. Und das kam mir, also schon der Anfang kam mir, also nicht unmöglich vor, aber doch so recht unwahrscheinlich, so sagen wir mal. Also spannend, so ein spannendes Gedankenexperiment, dachte ich, als ich das geschrieben habe. Aber jetzt nichts, was ich dachte, was jetzt demnächst passiert, so in meinem Leben. So. Und deswegen, als ich da die erste Schlagzeile gelesen habe, dass jetzt die russische Armee in der Ostukraine einfällt, ich habe das erstmal überhaupt nicht verstanden, was das jetzt ist. So, ich dachte irgendwie, das ist ein... Ich habe es gar nicht richtig eingeordnet erstmal. Es hat erstmal eine Weile gedauert und dann war ich, glaube ich, genauso schockiert wie alle anderen auch. Also so, das geht ja dann zumindest im Ausgang auch nochmal total darüber hinaus, was in dem Buch passiert. Also das Szenario in dem Buch letztendlich, was sich dann im Baltikum zuspitzt und so, ist eher an so die Situation in der Krim 2014 vielleicht angelehnt, so was noch deutlich niedrigschwelliger ist, als was wir jetzt ja erleben. Also genau, von daher.
Also es ist eher eine fast zufällige Koinzidenz wahrscheinlich.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Also ich bin halt auch rangegangen an das Buch. So, ich habe natürlich geguckt, dass es irgendwie ein bisschen, also möglichst Hand und Fuß hat und habe halt viele Sachen, die tatsächlich so passiert sind, also zum Beispiel Kampfjetabschuss über der Ostsee, so den gab es jetzt nicht, aber wenn man sich erinnert, ich glaube 2015 oder 2016 hat die türkische Luftverteidigung ein russisches Flugzeug über der Türkei abgeschossen. Das gab auch waren sehr angespannte 2 Wochen danach oder so. Und so habe ich halt viele Sachen genommen, die so oder so ähnlich tatsächlich passiert sind und habe die verstrickt zu einem Szenario, dass wenn halt alles zusammenkommt und Leute die falschen Entscheidungen treffen, dann explodiert es halt vielleicht. So, da muss man das Buch dann natürlich lesen, um
ja, nee, um das also unbedingt, aber unbedingt. Deswegen sind wir auch hier, um zu zeigen, das ist ein gutes Buch und das ist ein interessantes Buch und man sollte sich das tatsächlich zulegen, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Aber man sollte nicht denken, dass da irgendwie der Ukraine-Krieg in irgendeiner Weise gelöst oder wie auch immer sehr tief
von
besprochen
Lösungen
wird.
Ist das sicherlich weit entfernt.
Das hat damit nichts zu tun. Aber ich denke, Sie werden öfter mal darauf angesprochen, dass es die Leute dann das doch für sehr wahrnehmen, was sie dort schildern. Was ja auch verständlich ist, weil das, was so wie ich es verstanden habe und was ich gelesen habe, ist tatsächlich immer unter dem Aspekt des Nicht-Unwahrscheinlichen angelegt. Zumindest soweit wir so von unseren einzelnen Positionen erkennen können, wie der Hase wirklich läuft. In den verschiedenen Gremien, Ministerien und, und. Und das haben Sie ganz gut geschildert. Woher haben Sie Ihre Kenntnisse, die Sie dann immer ins Buch gebracht haben?
Ja, also es ist natürlich, ich habe jetzt nie in einem Ministerium oder so gearbeitet, genau wie Sie sagen. Deswegen, ich habe das geschrieben also natürlich noch viel überarbeitet danach. Heute bin ich 24. Als ich das geschrieben habe, war ich 20. Genau, also vor 4 Jahren ungefähr.
Umso erstaunlicher,
also, 19 sogar, genau, mit 19. Also so, da hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel Lebenserfahrung, heute immer noch nicht wahrscheinlich, aber genau, also so Fantasie hat man ja trotzdem. Also habe ich mir vieles, ist natürlich Fiktion so, also ich habe mir vieles ausgedacht, aber natürlich auch wahnsinnig viel recherchiert. Also man kann ja schon, also erstmal, wenn man die Presse verfolgt oder so, dann kriegt man ja schon auch immer ab und zu dringt ja was nach außen, wenn dann es mal wieder einen Skandal gibt oder so oder irgendwie ein Whistleblower oder so, dann kriegt man ja doch manchmal mit, wie es so hinter den Kulissen aussehen könnte. Und ob das jetzt wirklich so, also in dem Buch ist es sicherlich zugespitzt, würde ich sagen. Ich denke jetzt nicht, dass es wirklich ganz so schlimm ist vielleicht, wie ich das da schildere. Aber das macht es natürlich spannend, finde ich. Und ich finde es einfach interessant, sich damit auseinanderzusetzen und auch so Gedankenexperimente anzustellen. Und es ist, denke ich, in Teilen zumindest im Rahmen des Möglichen, genau wie Sie sagen. Und man in der Politik jetzt nicht unbedingt mit reinem Altruismus immer besonders weit kommt, das, glaube ich, ist jetzt auch vielleicht fast eine Binsenweisheit. Also genau.
Sie haben Menschen kennengelernt. Sie haben auch, um mal wieder auf das Persönliche zu kommen, Ihr Abitur dann letztendlich in einem Internat gemacht. Und das ist was anderes, als wenn man noch in der Schule ist und nach Hause geht danach, oder?
Das ist auf jeden Fall was anderes, genau. Aber ich fand das sehr gut eigentlich. Also ich bin schon sehr früh da aufs Internat gekommen mit zarten 11 Jahren, also in der 5. Klasse.
Das ist
Staunen viele Leute immer. Aber ich, also als das erste Mal in Rede stand, dass ich gleich aufs Internat gehe, da war ich erstmal total abgeschreckt. Dachte so, ich kann doch nicht von meinen Eltern weg und so.
Ja, klar, ja.
War natürlich, hing da sehr dran. Aber dann haben wir uns das da angeguckt und dann fand ich es plötzlich ganz toll. Und ich habe das auch eigentlich nie bereut. Also ich fand das echt, also ich bin auch Einzelkind. Gerade da hat es mir, glaube ich, auch sehr gut getan, aufs Internat zu gehen, weil man da doch ein bisschen anders sozialisiert wird, irgendwie mit anderen Leuten, irgendwie mehr in, ja, so halt das, was sonst Geschwister vielleicht wären. So, das hilft, glaube ich, auch schon in der, also so ab 11 oder so ab dem Gymnasium ungefähr, so, dann sind ja auch die Eltern irgendwie nicht mehr so vielleicht der allerwichtigste Bezugspunkt, sondern immer mehr so die Gleichaltrigen. Und das fand ich eigentlich immer sehr gut. Also war eine schöne Zeit.
Mit Ihrem Debüt haben Sie ein recht erfolgreiches Buch hingelegt. Das finden viele Menschen gut und Sie waren zumindest auch auf der Syndikatpreisliste, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe nichts weiter gelesen, wie es weitergegangen ist, aber den Preis haben Sie, glaube ich, nicht bekommen.
Ne? Nee, den habe ich nicht bekommen. Ich war nominiert in der Kategorie Bestes Debüt. Ja. Was schon, also da war ich schon, bin ich schon aus allen Wolken gefallen. So. Also habe ich mich wahnsinnig gefreut drüber. Und dann hat es letztendlich nicht geklappt, aber also war trotzdem sehr schön. So, das ist ja auch während Corona rausgekommen, das Buch, und da ging gar nichts im Wege von irgendwelchen Veranstaltungen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich eine Lesung gemacht habe, als ich da, das war vor ungefähr einem Monat jetzt, da zum Glauser-Preis angereist bin.
Genau, ja.
Und von daher war das einfach für mich toll, mal mit dem Buch unter Leute zu kommen, sozusagen. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht und war eine gute Sache.
Ich habe gerade vor kurzem eine Dame, die hat mit ihrem zweiten Buch ein sehr gutes Buch hingelegt und das auch sehr im Publikum wirksam war. Und ich habe sie gefragt, was denken Sie, was passiert wäre, wenn schon Ihr erstes Buch ein solcher Renner geworden wäre? Jetzt frage ich Sie, was wäre denn passiert, wenn das so gar keinen Anklang gefunden hätte? Wie wäre es Ihnen gegangen? Was denken Sie?
Ja, dann, also ich glaube, nicht so schlecht eigentlich, weil, also ich freue mich wahnsinnig, dass es gut ankommt so, aber ich bin da rangegangen, also ich habe direkt geschrieben mit der Intention so, ich versuche das zu veröffentlichen, aber ob das überhaupt klappt und ob es dann erfolgreich wird oder irgendwie überhaupt ja Anklang findet, das so, damit habe ich eigentlich, also das heißt nicht gerechnet, aber so, darauf habe ich überhaupt nicht gesetzt oder so. Also ich dachte halt, versuchst du es einfach mal und so zu verlieren hast du ja nichts außer Zeit. Die hatte ich zu der Zeit, als ich es geschrieben habe, sowieso en masse.
Mhm.
Also von daher, so war es einfach so ein bisschen so ein Schuss ins Blaue hinein. Und ja, freut mich natürlich wahnsinnig, dass es gut ankommt. Aber das hat auch, also ich hatte das schon abgeschrieben zum Teil, weil ich, also geschrieben habe ich sehr schnell, also in Rohtext zu erarbeiten, hat vielleicht 2-3 Monate gedauert, damals 3 Monate würde ich sagen. Mhm. Aber dann habe ich es natürlich selber noch erstmal überarbeitet, aber dann habe ich erstmal versucht, eine Agentur zu finden, die das vermittelt an den Verlag. Und das hat schon recht lange gedauert. Und dann hat die Agentur auch nochmal über ein Jahr, glaube ich, sogar gebraucht, um es zu vermitteln, bis ich dann einen Verlag hatte. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon längst das abgeschrieben und gedacht, ja gut, da hast du halt versucht, aber war nichts. Und so war natürlich schade, aber war jetzt auch nicht übermäßig enttäuscht, weil ich damit sowieso jetzt nicht fest gerechnet hatte oder so natürlich. Also ist ja auch sehr, es gibt ja wahnsinnig viele Bücher, so ist jetzt überhaupt nicht garantiert, dass nur wenn man irgendwie was schreibt, selbst wenn es einigermaßen vernünftig ist, irgendwie das überhaupt verlegt bekommt, genau.
Empfinden Sie es vielleicht als Druck? Haben Sie jetzt schon gleich gesagt, oh, das ist super, jetzt schreibe ich das nächste? Jetzt hat der Verlag nicht gleich gesagt, komm, hier noch eins?
Ja, also ich würde auf jeden Fall, naja, also Druck, was heißt Druck? Ich habe das also auch mit dem Verlag abgeklärt und also auf jeden Fall, ein zweites Buch wäre auf jeden Fall eine gute Sache so. Also ich hätte auf jeden Fall auch Lust darauf. Aber momentan ist es natürlich so, dass ich einfach gar keine Zeit habe, weil ich mich auf dieses Examen jetzt gerade vorbereite. Ja. Und das wird noch ein Jahr ungefähr in Anspruch nehmen. Und da habe ich einfach, also erstens, keine Zeit und zweitens auch einfach keine Lust, ehrlich gesagt, weil ich mich den ganzen Tag mit irgendwelchen, recht trockenen Texten rumschlage. Und dann braucht man in seiner Freizeit nicht auch noch unbedingt sich mit vielleicht etwas netteren, aber trotzdem Texten rumschlagen und da, genau, also deswegen ist mein Plan jetzt erstmal so, das eine machen und erstmal einen Studienabschluss bekommen, das wäre ja auch eine gute Sache und dann danach kann man ja nochmal schauen, wie es weitergeht, aber Lust hätte ich auf jeden Fall und von daher mache ich mir da auch jetzt keinen Druck, weil ich mir das so halt zurechtgelegt habe und wusste von Anfang an, dass ich das so, wenn, dann so machen würde, nur.
Es ist natürlich lockend, wenn solch ein Erfolg da ist und dann kann man leicht dahin kommen, dass man sagt, ja gut, vielleicht kann ich davon leben sogar. Und das sind ja nun wirklich, also ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Menschen, die schreiben hier in Deutschland, vielleicht 2% oder sowas, wenn es viele sind. Also insofern ist das eine genau die richtige Entscheidung, denke ich mal, die Sie da machen. In welche Richtung wollen Sie gehen im Jura, wenn ich das noch fragen darf?
Ja, gute Frage. Also in Jura erstmal vielleicht sowieso nicht wirklich, weil also es kann auch daran liegen, dass es, also ich glaube, in dieser Examensvorbereitungsphase, das macht einem das Fach nicht unbedingt schmackhafter, sage ich mal.
Verstehe, ja.
Also kann es auch so eine momentane Frustration sein vielleicht, aber momentan stelle ich mir eher so vor, irgendwie was zu machen, was zumindest nur entfernt mit Jura zu tun hat vielleicht. Das kann sich auch noch ändern. Also genau wie mit dem Schreiben denke ich darüber momentan jetzt auch nicht so wahnsinnig viel nach, sondern bin halt in meinem Lerntunnel drin so. Aber genau, also am liebsten würde ich irgendwie, also so, das sieht man ja auch an dem Buch so, am meisten interessiert mich eigentlich Politik
Und das ist eigentlich das, was ich, also irgendwas politiknahes, sage ich mal, so vielleicht was mit irgendwie Außen- oder Sicherheitspolitikbezug, so das, da gibt es ja viel, also irgendwelche Thinktanks oder Behörden oder internationale Organisationen oder so, da gibt es ja einiges, auch wenn es da nicht so leicht ist, teilweise anzukommen an Stellen, aber das wäre so eine Vorstellung, die ich vage habe momentan, aber genau.
Kommen wir nochmal zu dem Buch zurück, und zwar die einzelnen Kapitel sind ja immer aus der Sicht ihrer verschiedenen Charaktere erzählt. War das von Anfang an so oder ist das so passiert oder warum haben Sie das so gemacht?
Nee, das war von Anfang an so geplant, weil ja, weil ich das passt einfach, finde ich, gut zu dem Thema und zu dem Plot, weil das, also es ging mir auch darum, das möglichst zackig zu machen, so dass es sich sehr schnell entwickelt und hochgetaktet ist, sage ich mal. Und das geht halt, finde ich, besser, wenn man verschiedene, ich glaube, man hätte die Geschichte gar nicht wirklich gut erzählen können aus der Perspektive nur einer Person. So, das ist halt, da kann man halt dann Sachen auslassen, die halt aus der Sicht einer Person nicht so spannend sind und dann halt die Perspektive wechseln und dann ist es plötzlich spannender und das hat sich von Anfang an so angeboten, fand ich, bei dem Thema.
Es ist tatsächlich wahrscheinlich so, dass Sie einen ganz klaren Plot gehabt haben vorher und nicht nach Bauch geschrieben haben.
Also relativ klar zumindest. Also so, ich wusste grob, was in jedem Kapitel stehen würde, bevor ich es geschrieben habe, so genau. Und dann, aber vieles hat sich auch noch, also manchmal, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig detailliert. Ich habe den Plot zu entwerfen, bevor ich tatsächlich angefangen habe zu schreiben, waren vielleicht so 2 A4 Seiten in Stichpunkten. Und dann, da ist natürlich viel noch ungeklärt so. Und